habe meine Geschichte nicht ganz auswendig. Wo ist mein Böller? Hat der Jan gesagt. Ich vermisse meinen Böller. Ich kann nicht mehr shooten. Und der Jan hat das zu seiner Schwester gesagt, zu der Sophie. Und Sophie hat gemurrt und gesagt, ist mir gleich, wo dein Böllen ist. Interessiert mich nicht. Ich will nur die Mami. Ich weiss nicht, wo die Mami ist, hat der Jan gesagt. Kannst du gerade vergessen, die Mami ist irgendwo. Geh selber suchen. Hast du, denke ich, wieder mal eine schlechte Note gehabt in der Schule, dass du Mami wieder sagen musst? Nein, 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 hat Sophie gesagt. Nein, nein, es ist etwas ganz, ganz viel Wichtigeres. Ich muss jetzt ganz dringend die Mami haben. Aber weisst, so Sachen, die ich jetzt mit der Mami besprechen muss, die verstehst du noch nicht, du bist zu klein. Und das hat der Jan gar nicht gern gehört, dass er klein ist. Er ist doch schon gross. Endlich, nach langem, langem, hat dann Sophie die Mami gefunden. Und dann hat sie gesagt, du Mami, lass mal heute in der Schule. Weisst, Melanie, du weisst ja, eigentlich komme ich mit der Melanie ganz gut aus, aber heute hat Melanie gesagt, es gibt keinen Gott. Und das hat mich mögen. Dann habe ich probiert, der Melanie zu erklären, doch, es gibt einen Gott. Und ich habe alles probiert, aber sie hat immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Gott. Und wenn es einen Gott gibt, dann musst du mir beweisen, dass es den Gott gibt. Und weisst, Mami, das kann ich nicht. Das ist nicht möglich. Die Mami hat gesagt, komm mal mit. Und dann ist sie mit der Sophie, hat sie an der Hand genommen und sie sind zusammen in den Garten rausgegangen. Und es war gerade so die Zeit, in der der Flieder blüht hat. Und dann hat die Mami der Sophie gesagt, du lass mal, schmeck jetzt mal an dem Flieder. Und wir haben selber auch so Flieder im Garten, nur kleine. Und wenn man da draussen sitzt, da kann man gar nicht anders als den schmecken. Eine wunderbare Blume, die sehr, sehr, sehr stark schmeckt. Und genau das hat Sophie dann auch geschmeckt und hat gesagt, ist das fein. Und dann hat die Mami gesagt, stell dir mal vor, du hättest jetzt eine ganz starke Verkältung. Hättest ganz stark husten und schnuppen. Oder noch schlimmer, du hättest vielleicht deinen Geruchssinn ganz verloren und könntest nicht mehr schmecken. Was wäre denn? Und Sophie hat so überlegt und hat gedacht, ja, ich würde dann wahrscheinlich viel weniger die Blüten schmecken oder gar nicht. Aber duften würde sie auch gleich noch. Für alle die es können schmecken. Und dann hat die Mami gesagt, schau, Sophie, es gibt Leute, und das stimmt wirklich, bei uns vorne durch geht ein Weg. Und es gibt Leute, die laufen einfach durch, die schmecken nichts. Die schmecken die Blumen nicht, obwohl sie so stark schmecken. Und genau so ist es mit Gott. Es gibt einfach Leute, die laufen einfach in der Welt rum und die können nicht begreifen, dass es Gott gibt. Die haben die Fähigkeit verloren, zu schmecken und haben die Fähigkeit verloren, über Gott nachzudenken. Ist jetzt Gott wegen dem nicht da? Da hat Sophie gesagt, Mama, Gott ist ja gleich da. Hat die Mutter gesagt, los, du weißt ja jetzt, was der Melanie willst sagen, gell? Und Sophie hat angefangen. Ja, ja, ich weiss jetzt ganz genau, wenn Melanie das nächste Mal kommt, dann sage ich ihr. Und in dem Moment hat sie nicht mehr weiterreden. Weil dann ist der Jan gekommen, weil der hat ja alles mitverfolgt und mitgehört, was sie da miteinander geredet haben. Und der Jan hat gesagt, dann würde ich der Melanie sagen, sie soll ihre Nase operieren. Und er hat natürlich seine Antwort ganz mega gut gefunden. Und er hat eigentlich nicht verstanden, warum das Mami und Sophie gelacht haben. Aber ihr könnt euch ja überlegen, was vielleicht Sophie der Melanie hat wollen sagen, warum dass es eben doch einen Gott gibt. Gut. Es war Anfang Jahr. Ich saß, so wie heute, in einer fremden Gemeinde. Und in der Sabbatschule, da diskutierten wir darüber, oder die Frage, die da gestellt wurde, was muss ich denn tun, dass ich am Ende bestehen kann? Dass ich nicht verloren gehe. Das heißt, hinter dieser Frage steht die Feststellung, im Moment genüge ich nicht. Ich muss mich anstrengen, ich muss mich verändern, ich muss etwas dagegen tun, dass ich dann irgendeinmal doch genüge. Die Frage war also, was muss ich tun, um besser zu werden? Was muss ich tun, um am Ende im Gericht dann doch noch irgendwie bestehen zu können? Wir haben einige Zeit darüber diskutiert. Und je länger wir diskutiert haben, desto trauriger bin ich irgendwie geworden, weil ich da festgestellt habe, das sind Menschen, die möchten von sich aus, die möchten selber etwas tun, um besser zu werden. Diese Fragestellung, die hat mich sehr traurig gemacht. Diese Fragestellung führt letztendlich zu Angst und ich werde dabei immer schlecht ausschauen. Wenn jemand sagt, ich bin ein guter Mensch, ich kann fast alles, ich bin der Beste, ich bin der Größte, dann sagen wir diesem Menschen irgendeinmal, sei nicht so egoistisch. Halt ein wenig zurück mit deinem Egoismus, du bist nicht allein auf dieser Welt. Aber ich stelle mir die Frage bei dieser Fragestellung, genüge ich denn? Und was ich da alles tun kann, ist das nicht genauso Egoismus? Nur hat dieser Egoismus irgendein frommes Mäntelchen bekommen, dass er salonfähig geworden ist. Aber es geht immer nur um mich. Es geht um mein Schlechtsein, es geht um mein Bessersein, es geht darum, dass ich etwas tun will. Martin Luther, als er über diese Gedanken so nachgedacht hat, hat er gesagt, wir sind eingekrümmt auf uns selbst. Und er hat da so ein Schneckenhaus vor sich gehabt, wo mein Kopf mittendrin ist. Und wenn ich die Augen aufmache, dann sehe ich nichts anderes als mich. Mich als, je nachdem, als Perfekter, als Guter. Oder in diesem Fall halt als nicht so gut. Und jetzt muss ich irgendetwas tun, dass dieses nicht so gut verschwindet. Ich muss irgendetwas tun, dass diese Angst weggeht. Ich muss irgendetwas tun, dass ich am Ende der Zeit dann doch nicht versage und doch nicht zu den Verurteilten gehöre, dann im Gericht. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich glaube, du glaubst auch. Also haben wir gemeinsam ewiges Leben. Und so steht es in der Bibel, und das ist völlig genug. Ich glaube, deshalb habe ich ewiges Leben. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich dann das einmal auch in einer Sabbatschulklasse erwähnt, ich glaube und deshalb bin ich gewiss, dass ich ewiges Leben habe. Und man hat mir damals vorgeworfen, ich sei überheblich. Paulus, der große Apostel, der redet eigentlich in seinen Büchern immer nur davon, dass wir glauben sollen, dass wir unsere Werke zwar nicht vergessen sollen, aber sie nicht ins Gewicht legen sollen, wenn es um Erlösung geht. Wenn man mir vorwirft, ich sei überheblich, dann müsste man erst recht dem Paulus vorwerfen, er sei absolut überheblich. Und wer würde denn das tun, dem Paulus vorwerfen, du bist überheblich? Paulus, unserem Bruder, der soll nun überheblich sein. Er hat aber immer von dieser Zuversicht, von dieser Hoffnung, von dieser Gewissheit gesprochen, wenn du glaubst, hast du ewiges Leben. Ist genug. Du musst nicht noch besser werden, du musst nur glauben und dann hast du ewiges Leben. Und ich habe es bewusst gesagt, nur glauben. Ich werde dann noch ein bisschen darauf zurückkommen. Paulus, du und ich, wir glauben. Deshalb haben wir ewiges Leben. Deshalb haben wir die Gewissheit des ewigen Lebens. Aber wie gesagt, Paulus und du, Paulus und ich, das sind doch zwei Paar Schuhe. Nein, nein, das ist nur ein Paar Schuhe. Wisst ihr, was Paulus schreibt in Römer 7? Ich zitiere einfach so ein paar Texte daraus. Er sagt da in Römer 7, eigentlich möchte ich ganz gerne das Gute tun. Eigentlich. Aber genau das Gute, das ich tun möchte, das tue ich eben nicht. Sondern ich tue immer das, was ich eigentlich nicht will. Paulus, du und ich, zwei Paar Schuhe? Nein, nur ein Paar Schuhe. Paulus, du und ich, wir sind auf der genau gleichen Ebene. Und dann sagt Paulus, ich muss das so stehen lassen, ich kann es nicht ändern. Ich muss es einfach so stehen lassen, ihr könnt das nachlesen in Römer 7, die letzten paar Verse. Ich muss das einfach stehen lassen, es geht nicht anders. Solange ich Mensch bin, möchte ich zwar das Gute tun, aber das Gute tue ich eben nicht, sondern ich tue das, was ich eigentlich nicht möchte. Und jetzt sind wir zwei Paar Schuhe. Jetzt möchten wir etwas ändern. Jetzt möchten wir bessere Menschen werden. Jetzt möchten wir anders werden. Jetzt möchten wir etwas tun. Und was tut Paulus? Er geht mit all seinen Fragen, mit all seinen Nöten zu Jesus Christus und dankt diesem Jesus einfach, dass er da abladen kann und dass es ihn gibt. Das wäre eigentlich auch unser Weg. Glaube. Glaube, was ist das? Ich habe vorhin gesagt, du musst nur glauben und dann bist du erlöst. Dann hast du diese Erlösung. Und eigentlich bin nicht ich das, der das sagt, sondern es ist die Bibel. Sie sagt das an ganz verschiedenen Orten. Wir werden dann noch einen Text dazu lesen. Glaube, das ist auf der einen Seite Vertrauen. Vertrauen zu unserem Gott. Wenn Gott etwas sagt, dann vertrauen wir, es ist so. Aber das ist nur die Hälfte von dem, was Glaube ist. Und die andere Hälfte, die vergessen wir meistens. Glaube ist nämlich auch Treue. Also Gott ist nicht nur uns gegenüber treu, sondern wir versuchen auch unserem Gott gegenüber treu zu sein. Unter diesem Wort Treue finden sich andere Worte wieder. Zum Beispiel das Wort Gehorsam. Zum Beispiel das Wort Gottes Gebote halten. Und dieses Wort Treue oder überhaupt der Glaube, der hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Ich unterstelle mich meinem Schöpfer, meinem Gott. Am Ende von Römer Kapitel 8 schreibt Paulus etwas Wunderbares. Ich habe diese Texte hier auch schon mal gelesen. Wo er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich trennen von Gott. Nichts und niemand. Und das sagt genau dieser Paulus, der ein Kapitel vorhin geschrieben hat, ich tue nicht das, was ich eigentlich gerne möchte. Aber Paulus hat gewusst, ich bin trotzdem bei Christus. Und dieser Satz, nichts und niemand kann mich von Gott trennen, der macht mir persönlich unwahrscheinlich viel Mut. Und nun sagst du wieder, ja, aber das ist Paulus. Was hat das mit mir zu tun? Genau das, was Paulus hier schreibt. Nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Ich glaube. Deshalb gehe ich zu Christus, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Deshalb rede ich mit Christus, wenn ich Probleme habe. Deshalb sage ich ihm, was nicht in Ordnung ist oder was ich das Gefühl habe, ist nicht in Ordnung. Und er gibt mir die Ruhe und Gewissheit, ich bin bei ihm. Christus ist bei dir. Das ist genug. Wir haben da vorhin gelesen, Christus ist Sieger. Ja, Christus ist tatsächlich Sieger. Und dass das alles so bleibt mit dir und Christus, ist er bis heute unser hoher Priester geblieben. Wir haben das vergangene Viertel den Hebräerbrief miteinander studiert, wo das ganz deutlich zum Ausdruck kommt. Da ist einer auf deiner Seite. Der ist immer auf deiner Seite. Er ist Sieger, er ist mit dir. Und jetzt möchte ich einen Schritt machen. Das war so ein wenig die lange Einleitung. Aber jetzt möchte ich einen Schritt machen. Und mit euch einen Text lesen, Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also im ersten Teil ist eigentlich nichts Neues. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Und jetzt kommt der zweite Teil, der kommt nicht ins Gericht. Bitte, es ist die Bibel, die das sagt, nicht ich. Da gibt es scheinbar Menschen, die kommen nicht ins Gericht. Und gerade vor diesem Gericht am Ende haben wir ja so Angst, ob wir denn genügen oder nicht. In Johannes 17 sagt Jesus, ich zitiere das ein wenig frei, dass wir zwar noch auf dieser Erde leben, aber dass wir eigentlich schon einem anderen Reich angehören, nämlich seinem Reich, dem Reich Gottes. Das heißt, wenn ich Ja sage zu Christus, wenn ich dem glaube, diesem an Jesus Christus glaube, dann bin ich schon im Reich Gottes, obwohl ich noch auf dieser Erde lebe. Ich bin also da und gleichzeitig dort. Oder sollte ich sagen, zuerst dort und gleichzeitig noch hier? Ihr könnt es wählen. Also wir leben im Grunde genommen schon im neuen Leben, wenn wir an Gott glauben. Ewiges Leben hat für uns schon begonnen. Und jetzt sagt dieser Text, für die, die nun an Christus glauben, gibt es kein Gericht mehr. Kann doch nicht sein. Wir wissen doch, dass alle ins Gericht kommen. Aber scheinbar doch nicht. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass dieser Text dieses Endgericht meint, wo wir nicht sicher sind, ob wir dann genügen oder nicht. Ob wir dann dazugehören oder nicht. Aber ich will versuchen, euch heute aufzuzeigen, was Gericht ist, und da gehe ich ganz an den Anfang der Bibel, erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Hier geht es um den Nachkommen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es um den Samen. Und da ist Jesus Christus gemeint. Und dieser Jesus Christus, so heißt es kurz nach dem Sündenfall, er wird diese Schlange besiegen. Er wird diesen Teufel besiegen. Und das war damals, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das ist eigentlich das Gericht, um das es geht. Dieses Kreuz. Kreuz, da steht eigentlich jeder Mensch irgendeinmal unter diesem Kreuz. Und er stellt sich die Frage, was soll jetzt dieses Kreuz? Und Paulus hat im Korintherbrief diese Frage sehr einfach beantwortet und gesagt, für die einen ist dieses Kreuz Torheit, Dummheit, sie verstehen es nicht. Und für die anderen ist dieses Kreuz Rettung. Wer unter diesem Kreuz steht und nun glaubt, der hat Freiheit erlangt. Wer unter diesem Kreuz steht und zweifelt, und denkt, das ist ein Blödsinn, eine Dummheit, das kann nicht sein. Gott gibt es nicht, um bei der Kindergeschichte zu bleiben. Der wird nie begreifen, welche befreiende Tat dieses Kreuz für uns getan hat. Aber Christus ist an diesem Kreuz gestorben. Und wir haben viele Texte, auch wieder im Hebräerbrief, die das ganz klar bezeugen und was dann da alles geschehen ist. Da hat Christus gesiegt und da hat er auch seinen Gegenspieler besiegt. Nun ja, das war damals. Aber wir leben jetzt im Heute. Was hat das wieder mit mir zu tun? Sehr viel. Als Christus von dieser Welt gegangen ist, da hat er einen anderen geschickt, seinen Geist. Und dieser Geist, der führt dich nun in deinem Leben. Und wenn Christus dein Anwalt ist und nun einen Geist schickt, seinen Geist, der dich führt, dann wird dieser Geist dich wohl so führen, dass der Anwalt dir immer ganz nahe sein kann. Also mit anderen Worten, da am Kreuz, als du selber vor diesem Kreuz standest, bist du irgendwie eine Partnerschaft eingegangen mit Jesus Christus. Und Paulus sagt, diese Partnerschaft bleibt bis ans Ende deines Lebens. Die kann nicht zerstört werden. Ich weiß nicht, wie das so in deinem Leben ist. Wie oft du deine Partnerin oder deinen Partner schon gefragt hast, du, gehören wir eigentlich noch zusammen? Ist doch logisch, dass wir zusammengehören. Ist doch normal, dass wir zusammengehören. Wir haben doch mal Ja gesagt zueinander. Warum bist du dir dann bei Christus so unsicher? Du hast doch da auch Ja gesagt. Oder war das so ein, ich weiß nicht. Nein, du hast Ja gesagt. Du hast dich vielleicht sogar taufen lassen, aber du hast auf alle Fälle Ja gesagt. Und wisst ihr, manchmal kommen mir Christen so vor, ja, am Morgen, da ist alles in Ordnung, da bin ich frisch erwacht, ich habe meine Andacht gemacht, jetzt bin ich ganz nahe bei Christus. Jetzt sind wir ein Paar. Und dann kommt so der Tag und meine Arbeit und ich verwende nicht immer die besten Worte. Ich schimpfe vielleicht ungerechtfertigt mit einem meiner Mitarbeiter. Und dann ist der Abend, bin ich denn jetzt auch noch bei Gott? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Und jetzt muss ich mich am anderen Morgen wieder fest anstrengen und gut Andacht machen, damit das wieder behoben werden kann. Nein, du hast einmal Ja gesagt und bist bei Christus. Und Christus ist für dich ans Kreuz gegangen. Du hast zu diesem Kreuz, das, was da geschehen ist, hast du Ja gesagt. Da hat ein neues Leben für dich begonnen, das letztendlich im ewigen Leben dann endet. So ist das. Aber wir sind ja Superhirne. Aber Martin, hast du nicht gelesen? Weißt du, in der Bibel, da gibt es ja so Bücher. Und in diesen Büchern, da wird mein ganzer, ich sag's mal ein bisschen nicht so schön, mein ganzer Mist wird in diesen Büchern aufgeschrieben. Und irgendeinmal werden diese Bücher aufgetan und nach diesen Büchern werde ich ja dann gerichtet. Eben am Ende der Zeit und ich weiß nicht, ob es reicht. Ich habe keine Ahnung. Damit ich nicht einfach so rede, lesen wir mal über diese Bücher. In der Offenbarung, Kapitel 20. Und da lese ich die Verse 12 und 13. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Also Martin, da steht's. Da stehen die Bücher. Und nach diesen Büchern werde ich gerichtet. Ich habe euch in diesem Vers etwas unterschlagen. Vielleicht haben es einige gemerkt. Da steht, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und da drin stehst du. In diesem Buch des Lebens, da stehst du. Da stehe auch ich. Da stehen wir alle drin. Wenn du nämlich Ja sagst und die Ehe mit Jesus Christus eingehst, dann wirst du in dieses Buch eingeschrieben. Und dieses Buch sagt schon dem Titel nach, du hast das Leben, das ewige Leben, das Leben mit Jesus Christus. Mit deinem Ja damals unter dem Kreuz zu Jesus Christus bist du da eingeschrieben worden. Und darüber steht ein Siegel, nämlich der Geist Gottes selber, welcher unser Siegel ist. Also jetzt gehen wir mal davon aus, du stehst in diesem Buch des Lebens. Du glaubst das, dass du in diesem Buch des Lebens stehst. Übrigens, was hier steht, ist eigentlich nur der Vollzug dessen, was unter dem Kreuz schon geschehen ist. Da wird vollzogen, wer zum Kreuz Nein sagt, wer zum Kreuz sagt, das ist eine Torheit für mich, der kommt in die Bücher. Wer zum Kreuz Ja sagt, nein, das ist meine Befreiung, der kommt ins Buch des Lebens. Und hier wird nur noch vollzogen, was ich eigentlich in meinem Leben freiwillig schon beschlossen habe. Niemand zwingt dich, Ja zu sagen zum Kreuz. Niemand. Kein Mensch zwingt dich auch niemand, Nein zu sagen zum Kreuz. Ist völlig freiwillig. Und was du da unter dem Kreuz entscheidest, ist deine freiwillige Entscheidung. Aber noch einmal. Wir stehen im Buch des Lebens. Und nach welchen Büchern wird denn jetzt gerichtet? Vers 15. Und so jemand nicht gefunden ward, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Also alle die, die nicht im Buch des Lebens stehen, werden am Ende der Zeit umkommen und sterben. Wer im Buch des Lebens steht, hat ewiges Leben. Und ich frage dich jetzt, genügst du oder genügst du nicht? Willst du noch mehr als ins Buch des Lebens geschrieben werden oder genügt dir das? Und wenn ich noch einmal den Text lese in Johannes 5, Vers 24, den wir gelesen haben, dann muss ich sagen, ja, es stimmt. Nicht alle kommen in dieses Gericht. Wer glaubt, kommt nicht in dieses Gericht. So steht's hier. Es ist wahr. Ich möchte mit ein paar Wünschen meine Predigt abschließen. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht selber immer so schlecht machen. Uns nicht selber immer fragen, genüge ich denn? Und wenn dann mit der Feststellung, na, ich genüge nie, wäre da nicht Christus gewesen. Aber er genügt für mich. Er ist Sieger und ich kann an diesem Sieg teilhaben. Und wenn wir uns schon so schlecht machen, dann erinnern wir uns daran, auch Paulus war so ein Schlechter. Auch Paulus wollte immer das Gute tun und hat das Verkehrte getan. Und trotzdem sagt er, nichts und niemand kann mich von Gott trennen. Und dann wünsche ich mir, dass wir lernen, ganz einfach mit unseren Fehlern zu leben. Fehler geschehen. Es ist vielleicht etwas vom Natürlichsten des Menschen, dass Fehler geschehen. Und das ist kein Unglück. Das ist keine Tragik. Lerne damit zu leben. Paulus musste das auch lernen. Und wenn du in deinem Leben feststellst, da ist etwas nicht gut, dann versuch doch zunächst einmal zu Christus zu gehen und ihm das zu sagen. Es gibt ja Dinge, die sind nicht gut, die stellen wir irgendeinmal fest oder jemand sagt uns, du könntest dich da und dort ändern. Dann überleg dir doch das und sag es Christus, bevor du hingehst und versuchst, mit eigener Kraft irgendetwas zu lösen, das nicht möglich ist. Und dann wünsche ich mir, dass wir einfach die Zuversicht haben, dass wir wirklich bestehen am Ende der Zeit. Dass es keinen Grund gibt, am Opfer, an der Tat, am Sieg von Jesus Christus zu zweifeln. Weißt du, Christus hat für dich bestanden. Und du kannst ihm einfach so nachlaufen. So wie eine Ente, die vielleicht das erste Mal ihre Küken ins Wasser führt. Die Küken, die laufen der Mutter einfach nach und schwimmen dann, obwohl sie noch nie geschwommen sind. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor mit uns und Jesus Christus. Ich kann ihm nachlaufen, ich kann ihm vertrauen. Er hat alles getan für mich. Und so weiß ich oder bin gewiss, ich kann bestehen. Amen.